Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Dreckgroschen-Podcast.
Oh, herzlich willkommen, Leute. Ihr merkt's schon, ihr hört's doch schon alle. Ich bin heute da, ohne alle meine Seiten. Ich sag euch, wie es ist.
Der sterbende Schwan ist in voller Stärke da.
Für mehr Realität im öffentlich-rechtlichen Podcast, Leute. Also, seit wir uns hier das letzte Mal gesehen haben, gehört haben, bin ich von einer Männergrippe habenden Frau zu einem sterbenden Schwan mutiert. Ohne Scheiß, Leute. Ich habe um mein Leben inhaliert. Der Salbeitee kommt mir aus der Nase heraus.
Hast du den Thymian-Zwiebelsud ausprobiert?
Ich habe eigenhändig Zwiebelsaft angesetzt mit den guten Bio-Zwiebeln aus dem Bioladen meines Vertrauens und gelöffelt. Mein Nachttisch sieht aus, als wäre ich eine schwerst drogenabhängige Persönlichkeit. Ich habe, Schatzi, tiefer kann man nicht sinken, nachdem alles Inhalieren und Lutschen und Sprühen und Zwiebeln nichts gebracht hat, aus Verzweiflung am Sonntag mir eine App auf mein Handy installiert von einem Medikamentenlieferdienst und habe mir Sonntag früh um 9 alle Mittel, die ich in dieser Apotheke rezeptfrei gegen Reizhusten bestellen konnte, mir liefern lassen. Ich habe ohne Scheiß alle Medikamente durchprobiert. Ich habe sie letzten Endes alle auf einmal, von Tropfen über Hustensaft bis hin zu Lutschtabletten. Ja, und jetzt alle Ärzte und Ärztinnen da draußen, bitte hört einfach weg. Ich habe sie alle auf einmal mir eingeschmissen, in der Hoffnung, wenigstens auch nur ein Pünktchen Schlaf zu bekommen.
Aber es war noch kein Tollkirschensaft dabei oder so. Opium war noch nicht am Start.
Ja, das kriegst du ja, glaube ich, auch nicht rezeptfrei.
Das kriegst du nicht rezeptfrei, aber das ist dann die letzte Keule. Ja. Ein Freund von mir, der ist da immer sehr, sehr gut gesegnet und dem hat die Ärztin dann wirklich einfach Tollkirschensaft und Penicillin verschrieben. Ich so, ja, da hättest du auch in den nächsten Wald gehen können quasi.
Ja, jetzt pass auf. Nachdem ich wirklich alles von Natur über hier Chemie, Medizin, was mir auch nur irgendwie frei zugänglich war, eingepfiffen habe, 5 Tage lang und nichts geholfen hat. Wirklich war, Leute, vergesst alles, was irgendwo zwischen nervige kleine Kinder im Restaurant und irgendwelche schlechten Musikanten in Berlin-Mitte in der S-Bahn sind. Es gibt nichts Nervtötenderes als trockenen Reizhusten. Ohne Scheiß, wenn irgendwann jeder Atemzug zu einem Krimi wird, weil man nicht weiß, ob man jetzt wieder husten muss oder nicht.
Du musst mich gar nicht so dramatikheischend angucken. Ich hatte Keuchhusten.
Ja.
Tell me more. Es waren Wochen voll Reizhusten.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann heute nach 5 Tagen tapfer gegen jegliche Dinge in meinem Körper mit alleiniger Kraft ankämpfend, habe ich quasi den Gang nach Canossa auf mich genommen zum HNO-Arzt meines Vertrauens und kann nur sagen, mein Immunsystem kriegt von mir keinen Kochlöffel heute, leider. Ich habe keine Rose und kein Bild für mein Immunsystem mehr übrig.
Ist leider kein Foto für dich.
Ich habe so viel versucht. Und was ist die Niederlage des heutigen Tages? Antibiotika und Tollkirschensaft, Schatzi. Ohne Scheiß. Ja. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Mein Körper ist ein einziger Versager. Mein Körper ist wirklich der Nicht-Mitarbeiter des Monats. Ich kann es nicht anders sagen. In diesem Sinne, Leute, ich bin hier gerade vollgepumpt mit Chemie bis oben hin, sitze hier auf dem Platz meines Vertrauens und gebe an dieser Stelle vertrauensvoll ab an meine Partnerin in Crime. Denn ich soll natürlich auch Stimme schon bla 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 bla. In diesem Sinne, hiermit sind meine Seiten beendet. Schatzi, was macht dein Leben so? Wie geht's dir so und was hast du uns Schönes zur Aufmunterung mitgebracht?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin aber auch schon in großer Vorfreude, weil es morgen Nacht auf große Reise geht. Es ist wieder soweit, der Dezember-Trip steht an. Leute, ihr seht es gerade nicht, aber Laura hat hier eine Tasse in der Hand, aus der 4 unterschiedliche Teebeutelzettelchen hängen. Denn bei Laura wird nicht weggeworfen, da wird mit neuem Teebeutel nochmal aufgebrüht und das sieht echt geil aus.
Ja, das ist Nachhaltigkeit, Leute. Oder auch Faulheit oder beides. Ich habe heute früh angefangen mit meiner ersten Portion Salbeitee. Und ja, ich lasse den Teebeutel, nachdem ich ihn konsumiert habe, einfach im Tee. Also ich bin sowieso. Ich bin kein Fan von Tee ziehen lassen und dann Teebeutel raus und dann trinken. Bei mir ist der Teebeutel länger als die Flüssigkeit in der Tasse. Das ist schon mal klar. Und auch darüber hinaus. Wenn ich mir dann einen neuen Tee koche, dann habe ich einfach einen neuen Teebeutel mit rein in die Tasse gemacht und da kommt da neues Wasser drauf. Bis irgendwann so viel Teebeutel in der Tasse sind, dass kein Wasser mehr reinpasst und erst dann wird gewechselt. Und das ist heute der Fall. Ich bin inzwischen bei Salbeitee Nummer 4 angekommen und ja, ich braue alle drei anderen verbrauchten Teebeutel weiterhin mit auf.
Ja, es sieht halt total lächerlich aus, wenn dann so eine Tasse ins Bild kommt, wo einfach lauter Fähnchen raushängen. Das ist schön. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Also am Mittwoch, Mittwochnacht geht's los auf den diesjährigen Weihnachtstrip mit meiner liebsten, besten Freundin Franzi. Ja, glaube, habt schon drei davon miterleben dürfen im Podcast. Nee, zwei waren es erst.
War das nicht das hier, was will man in London, wenn man auch Trier haben kann?
Ja, ich habe, glaube ich, habe sehr viel über Römer erzählt und ansonsten haben wir gewellnest und gegessen.
Und war sie nicht auch mit dabei, wie ihr nach Paris gefahren seid und alles gestreikt hat?
Nee, da gab es den Podcast noch nicht, aber es kann gut sein, dass ich davon schon mal erzählt
aber
habe.
Aber darüber haben wir sowas von geredet. Ich würde mal sagen, Grüße gehen raus. Aber Franzi, eure Reisen stehen unter keinem guten Sternchen, würde ich mal sagen. Erst Paris und alle streiken, dann London und nichts geht mehr.
Wir waren das erste Jahr, dass wir das gemacht haben, waren wir in Prag und es war ganz wunderbar. Wahnsinnig magisch. Prag kann ich nur empfehlen. Da habe ich ja auch schon drüber erzählt, als ich hier gefragt wurde nach den besten Travel-Tipps. Da habe ich ja erzählt, dass ich in Prag war. Auf jeden Fall geht es dieses Jahr nach Salzburg, weil wir dachten, Prag war toll, Winter, mittelalterliche Stadt, Schnee, Weihnachtsmarkt. Wir gehen nochmal wieder weiter in die Tendenz und jetzt geht es nach Salzburg. Und ich bin voller Vorfreude auf sehr viel Kaffeehäuser und es soll schneien am Samstag. Ich hoffe, es wird schön magisch und kuschelig.
Hast du dir auch wieder ein rustikales Hotel herausgesucht, das in der Nähe von mindestens 50 Sehenswürdigkeiten der Stadt gleichzeitig sich befindet?
Nein, weil ich nicht für die Hotelauswahl zuständig bin, sondern Franzi ist dafür zuständig. Ich bin für wie kommen wir dahin zuständig und Franzi sucht Hotels. Naja, dann kriege ich irgendwie so, schickt sie mir immer wieder welche und sagt, ja, das wäre cool, das wäre nicht so cool. Und diesmal ist es am Grünen Hof irgendwie 100% Bio-Hotel. Das ist so eine Zertifizierung. Ein ehemaliger Arbeitskollege, der führt mit seiner Frau auch so ein Bio-Hotel. Und da musst du wirklich nachweisen, dass alles, was du in diesem Hotel servierst, Bio ist. Und wirklich, dass sie dann kommen und dann den Ordner angucken, dass du jeden Kassenzettel von Brot und was Wurst und Käse und Ei und so, dass das alles Bio ist. Und das ist bei denen so bio, dass auf der Website und bei der Bestellung, die Bestätigung, die du da kriegst, da steht drauf, was es alles beim Frühstücksbuffet gibt. Und es wird für jedes Item, für jede Art auf dem Frühstücksbuffet, für jedes Ding auf dem Frühstücksbuffet, wird aufgeführt, von wo das kommt. Von welchem Metzger das kommt, von welchem Bäcker das kommt, von welchem Hof das kommt, dass da nicht noch draufsteht, wie die Hühner heißen, wo die Eier herkommen, das ist alles. Also du kannst es alles perfekt nachvollziehen. Also sind wir gespannt. Es sieht sonst nicht so wahnsinnig crazy außergewöhnlich aus. Also suchen wir auch, also rustikal ist auch gerne gesehen, irgendwie, wenn wir Hotels suchen. Das jetzt nicht. Das ist glaube ich, einfach so ganz, ganz schick, aber Bio und alles aufgelistet.
Eine Frage zu diesem Bio-Ding, Sie. Mhm. Gilt das nur für das Frühstücksbuffet? Oder gilt das zum Beispiel auch, muss die Bettwäsche auch aus Bio-Wolle sein? Und waschen die ihre Wäsche nur mit Bio-Waschmittel und wird das Bad nur mit Bio-Putzmittel geputzt Und keine Ahnung, ob sie Seifenspender haben, aber ist das dann auch Bio-Seife oder so?
Das kann ich dir jetzt tatsächlich gerade nicht sagen. Ich habe das nur von meinem Kollegen irgendwie in Erinnerung, dass er erzählte, dass er auf jeden Fall alles vom Händler nachweisen muss. Die hatten auch ein angeschlossenes Café, dass das alles Bio ist. Aber ich bin gerade auf dem Weg zur Seite des Hotels und dann können wir zusammen mal gucken, ob da auch alles andere Bio ist, anstatt das Essen. Die sind übrigens auch nachhaltig und so Dinge, ne? Also gehört auch dazu.
An sich finde ich das mega geil. Solange du suchst, kann ich ja mein Nachhaltigkeits-Lifehack von heute erzählen. Und zwar in besagter Arztpraxis, in der ich heute war. Da war ich noch nie. Ich teste hier einen HNO-Arzt nach dem anderen durch. Das ist meine Challenge. Am Ende meines Lebens will ich einmal in allen HNO-Arztpraxen ganz Berlins gewesen sein. Und heute in der Praxis war es ganz cool, weil dann muss man ja immer so eine Datenschutzerklärung unterzeichnen, wenn man neu in so einer Praxis ist, dass die unsere Daten weitergeben dürfen an die NSA, was weiß ich, keine Ahnung, ist mir doch egal, bitteschön, sollen alle wissen, was ich habe.
Labor und so.
Ja, wahrscheinlich auch das, unter anderem. Und die heute hatten nicht dann wie so ein Klemmbrett, wo ich mit irgendwelchen desinfizierten Kugelschreibern irgendwas ausfüllen sollte, sondern die hatten ein so ein laminiertes Blatt.
Wo du dann mit so einem Wegwischmarker draufschreibst.
Ja, mega geil. Dann habe ich erst so gefragt, hä, ja, hier super. Auf diesem laminierten Dingens? Da meinte sie, ja, genau. Wir haben sonst so eine Zettelwirtschaft immer gehabt. Und weil wir jetzt auch mal was für die Nachhaltigkeit machen wollen, ist das unser Beitrag. Und jetzt unterschreibt jeder nur mit so einem Folienmarker auf diesem laminierten Zettel. Und dann scannen die das wahrscheinlich ein oder so. Und dann wischen sie es wieder weg. Fand ich mega.
Ja, also der Witz ist, man kann das auch mit iPads machen. Da habe ich aber jetzt neulich in der Schulung erst gelernt, dass das auf einem iPad, wenn du da unterschreibst, irgendwie nicht immer dokumentensicher ist.
Yes. Nicht justiziabel, bla bla bla.
Nicht justiziabel, genau, sonst dieses Ausfüllen, weil das Ausfüllen auf so einem iPad ist super, weil das geht dann sofort ins Arztinformationssystem und dann müssen die es gar nicht übertragen. Und das ist dann so ein cleveres Zwischending. Spannend. Also pass auf. Die sind sowas von nachhaltig und öko. Die beziehen Ökostrom, die haben eine Photovoltaikanlage, die haben wassersparende Armaturen, LED-Beleuchtung, sie reduzieren ihren CO2-Fußabdruck, sie haben eine Pelletsheizung, sie haben eine thermische Solaranlage, die Handtücher sind alle aus Bio-Baumwolle, das Reinigungsmittel ist mit dem Öko-Label bestückt. Sie beziehen alles möglichst unverpackt. Das Frühstücksbuffet ist auch zum großen Teil vegan, wegen Nachhaltigkeit. Du kannst E-Bikes leihen, etc. Oh, wenn sie mit einem Zug anreisen, bekommen wir einen Zimmerrabatt. Das müssen wir dann noch geltend machen, weil wir werden selbstverständlich mit dem Zug anreisen.
Das ist mega geil.
Und sie haben noch eine Stromtankstelle. Und es, anscheinend, wie ich jetzt hier sehe, gibt es Sleep Green. Ist so eine Vereinigung. Also anscheinend gibt es da mehr Hotels, wo man sich dann, wo die sich zusammengetan haben.
Okay, Schatzi, Shutout finde ich mega geil. An dieser Stelle machen wir jetzt Werbung wegen Markennennung, weil geil. Ich meine, gut, du musst erst noch hinfahren und danach kommst du zurück und sagst, Leute, Bio in allen Ehren, aber die Matratzen waren viel zu weich. Das Frühstück hat mega eklig geschmeckt. Die hatten nicht mal gebratene Würstchen. Und kein Schokoladenkuchen.
Also sie haben drei Metzger aufgeführt auf dieser Liste. Also ich glaube, Würstchen wird es schon geben oder irgendwie sowas.
Von den mit Bio-Waschmittel aus Bio-Baumwolle sich befindenden Handtüchern habe ich Hautausschlag gekriegt. Aber jetzt erstmal, damit wir das alle selbst verifizieren können, wie heißt dieses geile Hotel, Schatzi?
Das Hotel heißt das Grüne Hotel zur Post in Salzburg.
Alles klar, schreibt es euch auf, geht hin, supportet es, weil es ist sehr gut. Und auch wenn es nicht so gut ist,
es ist wirklich,
dann lieber in einem Bio-Hotel, was die Welt rettet, auf schlechten Betten schlafen, als in irgendeinem anderen Hotel, was nicht die Welt rettet, in schlechten Betten schlafen. Meine Meinung.
Auf jeden Fall. Bin ich auch total. Also hier steht wirklich auf der Website, es gibt Krustenschinken von der Bäckerei, Wurstwaren, Bauch und Karree-Speck aus dem Talgau, von der Bäckerei, von der Metzgerei etc. Ne? Also es ist alles einzeln aufgeflutzert, wo die Käserei ist, die Familie, die das führt etc. Also ich bin sehr gespannt. Das ist dieses Mal das Fancy Hotel, was ausgewählt wurde.
Wir erwarten nächste Woche einen ausführlichen Bericht. Aber jetzt können wir erstmal nichts weiter Neues darüber sagen, weil es ist noch in der Zukunft deine Reise.
Ja, es kommt bald, ganz bald kommt die Reise, genau. Nee, ansonsten, Schatzi, würde ich, ist the most wonderful time of the year, nicht nur, weil Weihnachten ist, sondern es ist endlich wieder soweit. Der Spotify-Jahresrückblick.
Es war letzte Woche eigentlich fast schon soweit. Wir haben nämlich, um jetzt hier mal Transparenz reinzubringen, letzte Woche schon an dem Tag aufgenommen, als dieser Jahresrückblick rauskam, nur irgendwie 2,5 Stunden zu früh, denn Schatzi hat ihre Review dann erst später bekommen. Das heißt, wir hätten letzte Woche noch nicht darüber reden können. Jetzt ist eine Woche vergangen, es ist heute Nikolausius, der Tag des Stiefels, der 6. Dezember. Dazu möchte ich noch eine kurze Sache sagen, und zwar so viel zu Nachhaltigkeit, Schatzi. Ich war heute noch, nachdem ich hier meine Antibiotika verschrieben bekommen habe und mir dann dachte, alles klar, ab sofort brauche ich mich auch nicht mehr schonen. Wer Antibiotika nehmen kann, der braucht auch nicht mehr im Bett liegen. Bin ich noch schön.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen doof.
Ja, finde ich auch. Mal gucken, wie es mir morgen geht. Auf jeden Fall bin ich dann noch in die Buchhandlung meines Vertrauens und habe Weihnachtsgeschenke geshoppt. Und habe da auch ordentlich abgeräumt. Übrigens, ich hatte mir extra notiert, ich hatte extra recherchiert, was ich alles will. Ich hätte es die letzten Tage schon längst beim bösen A bestellen können. Aber nein, ich habe mir alles rausnotiert und bin damit in die Buchhandlung im Kiez meines Vertrauens gelaufen. Und die haben das dann dort für mich bestellt.
Sehr gut.
So mal nur mein Beitrag zum hier Bio-Hotel. Auf jeden Fall bin ich da heute rein und weißt du, was richtig süß war? Die hatten ein ganzes Regal voll Stiefelchen, Kinderschüchen. Und zwar ich musste mir erst kurz überlegen, wie kommt das zustande. Die waren nämlich auch alle so befüllt mit so Nikolausi-Sachen, aber alle gleich befüllt. Also das kann wohl nicht individuell gewesen sein. Aber dann habe ich rausgefunden, das waren gespendete Schüchen. Das heißt, alle Kinder im Kiez konnten Schuhe spenden. Und die Buchhandlung hat die dann nochmal mit Nikolausi-Sachen befüllt. Und dann wurden die da, glaube ich, wieder verkauft und das Geld wird für irgendeinen guten Zweck gespendet oder so.
Ach, mega. Das finde ich sehr süß. Ja, das klingt nach Friedrichshain.
Das ist Friedrichshain, wie es leibt und lebt und wie ich es liebe, Leute. Der beste Kiez der Welt einfach. Aber ja, das ist wirklich cute, weil da halt lauter so abgeschrammte kleine Kinderschüchen rum waren, aber alle halt schön befüllt. Und ja, war eine geile Sache und sah auch irgendwie witzig aus. Also muss man erstmal drauf kommen, auf diese Idee.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber bei uns gibt es in relativ vielen Geschäften und Buchhandlungen entweder Wünschebäume, dass man den runternehmen kann und dann für jemanden das Geschenk kaufen kann, oder Wunschkisten für irgendwie sozial schwachere Kinder und Familien und so. Also das gibt es hier wirklich oft, dass man sich da auch beteiligen kann.
Ja, mega geile Sache. Und ich meine auch das heute, da glaube ich, das ist das Effektivste, was man machen kann, weil es ja auch voll die Faulheit der Menschen bedient. Du könntest dir dann einfach dort so einen fertigen Schuh mitnehmen und den weiter verschenken und musst nicht selber noch hier Schuh befüllen, bla bla, sondern einfach schnell, scheiße, ich brauche noch Nikolaus Geschenk. Alles klar, nehme ich dann mal schnell diesen gespendeten Schuh mit den Nikolausi-Sachen aus der Buchhandlung mit und hab den perfekt fertig vorbereitet da und hab schon eine gute Tat getan.
Ich habe wie immer Mini-Nikolausis im Orchester verteilt. Immer wenn das so einigermaßen passt, dann verteile ich so an die engere Gruppe Mini-Lind-Nikolausis. Die freuen sich immer alle sehr.
Ja, ich hätte auch eigentlich noch Nikolausis für meine Arbeitskollegis am Start gehabt, wenn ich nicht krank zu Hause wäre.
Aber die freuen sich auch nächste Woche noch über Nikolausis.
Ja, bei mir gibt's dann, ich werde die als Weihnachtswichtel verkleiden und dann einfach zu Weihnachten nochmal verschenken. Aber ich möchte hier einmal noch kurz mein Strebertum raushängen lassen und dann kommst du mit deinem Spotify-Jahresrückblick, Schatzi. Ich habe allen meinen Arbeitskollegen einen Adventskalender geschenkt. Mic drop.
Ja. Da kann ich nicht mithalten. Aber zurück zu Spotify. Das ist für mich ja jedes Jahr wieder ein großes Highlight. Ich fieber da schon drauf zu. Ich habe schon meine Spotify-Gewohnheiten geändert und nicht mehr so viele Hörbücher gehört, weil das dir sonst die Spotify-Statistik total versaut, weil die Hörbücher nicht von Musik trennen können. Und dann sind die meistgehörten Interpreten immer irgendwelche Hörbuchautoren, also Buchautoren. Und das finde ich doof.
Es ist nicht nur für dich wichtig, Schatzi, sondern es ist natürlich auch für die Hälfte der Menschheit wichtig. Was glaubst du, wie viele Spotify-Jahresrückblicke ich in den sozialen Medien meines Vertrauens die letzten Tage alle angezeigt bekommen habe?
Ja, das ist das beste Marketing-Tool, was sich Spotify jemals ausgedacht hat. Also, Spotify-Jahresrückblick. Für mich jedes Jahr ein Highlight. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange die schon machen, aber das kriegt man auch, wenn man Spotify noch nicht abonniert hat. Und ich habe jetzt schon seit 4 Jahren irgendwie tatsächlich dann immer diese Playlists abonniert. Also, Spotify-Jahresrückblick bedeutet, dass Spotify eine Statistik erstellt, oder haben die ja, wie viele Songs man gehört hat, was für Genres man gehört hat, was der meistgehörte Song war, was die meistgehörten Künstler waren. Und daraus dann in den letzten Jahren so eine coole Slideshow erstellt, wo man dann so durchklicken kann, wo immer kleine Clips sind in verschiedenem Design. Und man kriegt dazu auch immer eine Playlist angeboten mit allen Songs drauf, mit den 101. Sie schreiben ja 100 Songs noch ein, weil es lustig ist, mit den 101 meistgehörten Songs des Jahres. Und das ist echt dann ganz schön, das zu vergleichen können über die Jahre. Was für Songs habe ich dann weiterhin noch gehört? Welche sind dazugekommen, etc.?
Ich habe tatsächlich auch überlegt, wie das bei mir aussehen würde, wenn ich Spotify hätte. Aber sehe ich das richtig? Man kriegt das nur angezeigt, wenn man auch dafür bezahlt, ne?
Nee, das stimmt tatsächlich nicht, aber du kriegst es nur auf dem Handy angezeigt. Also du musst die App dafür haben.
Alles klar. Ich glaube, ich bin die einzige Person unter 45 oder wie auch immer. Oh mein Gott. Und da hätte ich mich fast verschluckt an meinem Emser-Pastillchen. Das wäre es fast gewesen. Live. Oh Gott. Dann hätte Schatzi per Ferndiagnose mir hier diesen von hinten...
Heimlich-Manöver. Ja,
genau. Das hättest du dann anleiten müssen per Ferndiagnose. Nun ja, okay. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich bin die einzige Person unter...
Du hast die Spotify-App nicht.
...45 Jahren, die weder für Spotify zahlt. Ich gönne mir doch noch die Werbung. Ich lasse mir die Werbung doch nicht nehmen. Noch, dass ich es auf Handy habe. Das heißt, ich habe leider keinen Jahresrückblick. Ich habe überlegt, wie der bei mir aussehe. Du weißt ja, wenn ich Musik höre, dann höre ich sie auf Repeat.
Sehr exzessiv, ja.
Und unabhängig davon, dass ich eigentlich Spotify nur für Podcast hören nutze, wäre da ansonsten das Jahr in 3 Teile geteilt. Und ich glaube, das erste Jahresdrittel wäre gefüllt gewesen mit We Don't Talk About Bruno wegen der Oscarverleihung.
Ja.
Die zweite Jahresdrittel wäre gefüllt gewesen mit ESC-Songs, ganz klar.
Mhm, ja. Slow-Mo hätte gewonnen.
Give That Wolf a Banana. Ja. Slow-Mo und I Am wären da oben dabei gewesen. Und Miss You von Jeremy Marquise natürlich auch. Und das dritte Drittel wäre gefüllt gewesen mit Lollapalooza-Content, nämlich Whiteberry Lillet und dem neuen Kraftklub-Album.
Und Kraftklub, ja.
Genau. So viel zu meinem Jahresrückblick.
Sehr schön, ja. Nee, also die Metriken sind ein bisschen weiter. Dieses Mal ist es sehr bunt jedes Jahr. Diesmal ist es in so rosa, grün, gelb gehalten und man fängt an mit so einer Galaxie. Und dann sagen die, du hast bis ins Genreversum eingetaucht. Und dann sagt ihr dir, wie viel unterschiedliche Genres man gehört hat. Und ich glaube, ich habe schon öfter darüber geredet, dass ich sehr, sehr unterschiedliche und sehr diverse Musik höre. Und das spiegelt sich auch in diesem Jahresrückblick wieder. Es fängt schon an mit, dass ich 100 verschiedene Genres gehört habe. Also ich habe Musik aus 100 unterschiedlichen Genres gehört. Die Genres sind in Spotify auch verhältnismäßig spezifisch. Sind wir mal ehrlich, also da wird relativ fein eingeteilt, da gibt es nicht Pop, sondern da gibt es dann German Pop und Folk Pop und keine Ahnung, also die Kategorien sind schon viel. Ich habe das aber bei meinen Freunden drumherum beobachtet und das Höchste, was die hatten, war 50. Also ich bin, glaube ich, trotzdem schon relativ weit oben an der, da sind viele unterschiedliche Genres, die du so hörst.
Sag mal so ein paar exotische Genres, auf die man jetzt vielleicht nicht kommen würde.
Ja, ich habe neulich ein Album entdeckt, das wurde mir irgendwie in meinen Wochenzusammenstellungen empfohlen. Das war irgendwie Dark American Folk, irgendwie sowas.
Okay, that sounds crazy.
Ja, also sowas, das ist dann, da wird es dann abenteuerlich für die meisten. Ich finde es total toll. Die Band heißt The Bridge City Singers Und die selber bezeichnen sich als Dark Folk and Americaner. Ich habe es als Dark Folk Bluegrass bezeichnet. Aber ich glaube, Amerikaner und Bluegrass kommt aufs Gleiche raus.
The Bitch British Singers, oder wie heißen die nochmal?
The Bridge City Sinners. Brückenstadt Sünder. Genau, und die machen Dark Folk Americaner. Das ist dann der Punkt, wo die Genre ein bisschen außergewöhnlicher werden. Sagen wir mal so. Aber wenn man sich meine Top-Genres anguckt, ist auf Platz 1 Rock, auf Platz 2 deutscher Pop, auf Platz 3 klassische Performance, auf Platz 4 Soundtrack und auf Platz 5 Hollywood. Auch wenn ich nicht ganz weiß, was zur Hölle Hollywood sein soll.
Bitte hol uns ins Boot mit rein. Sag mal bitte zu jedem der Genre einen stereotypen, prototypischen Song.
Also wenn man das grob sieht, dann wird Rock irgendwie Kraftklub sein.
Nein, Kraftklub ist alles, nur kein Rock. Wenn du mal bei Kraftklub ins Genre reinschaust, das ist Rap und Indie und ein bisschen Pop. Und hinten raus kommt dann auch noch Rock. Aber Rock bei Spotify, das ist eher so, würde ich sagen, hier Måneskin, Rock'n'Roll Never Dies und so.
Wenn du das sagst. Also es lässt sich nicht wirklich übereinbringen mit dem, mit den Songs, die ich gehört habe oder mit den Bands. Am ehesten noch Barnes Courtney vielleicht.
Das ist Rock.
Ja, genau. Also ich finde es ein bisschen verstörend tatsächlich, weil deutscher Pop macht für mich auch gar keinen Sinn, außer eben Bukahara nimmst du als deutschen Pop überbegriffsmäßig. Es kann sein, dass die mehrere Genres für einen Künstler zuordnen. You know, ich weiß, dass es deutscher Folk ist. Das wird mir auch überall als deutscher Folk angezeigt, Bukahara. Aber vielleicht sehen sie das als deutscher Pop. Ich habe
also,
keine Ahnung.
Wenn ich deutscher Pop höre, dann denke ich an alles, nur nicht Bukahara. Deutscher Pop ist für mich
natürlich
Mark Forster, Mike Singer.
Ja, aber davon höre ich halt nichts.
Wie Dings, Andreas Burani.
Ja, nichts hasse ich mehr.
Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und Vincent Weiss. Und ja, ich hasse sie alle. Ich hasse alles daran.
Also, ich habe jetzt mal meinen Rock-Mix aufgemacht. Das ist mein persönlicher bei Spotify. Da ist drauf System of a Down, The Rolling Stones, The Animals, Nirvana, Muse, Billy Talent, Barnes Courtney, Måneskin und Queen. So, als Überblick. 90% davon würde ich nicht als Rock bezeichnen, aber wenn sie das so zusammenfassen wollen, dann lassen wir sie. You get my drift.
Ja, also erstens muss ich sagen, Gott sei Dank waren Kraftklub nicht dabei, weil Kraftklub ist halt keine Rockband. Und Nirvana haben doch hier, ist doch hier das nicht Grunge? Haben die
Grunge
nicht selber dieses Genre erfunden?
System of a Down ist kein Rock.
Wofür haben Nirvana Grunge erfunden, dass sie jetzt von Spotify bei Rock eingeteilt werden? Leute.
Da ist Evanescence dabei. Evanescence. Das ist Symphonic Metal.
Emo-Metal ist Evanescence.
Okay, aber du verstehst, dass sie halt so Überbegriffe machen und mir das als meistgespielte Genre hinpacken. So, danach kommt dann die Übersicht, wie viele Minuten Spotify ich im letzten Jahr gehört oder in diesem Jahr gehört habe. Ich habe 2022 44.360 Minuten Musik gestreamt. Laut ihnen, das ist mehr als 90% der anderen HörerInnen in Deutschland.
Okay, ich kann mit dieser Zahl 0,0% irgendwas anfangen. Wie viele Tage, wie viele Wochen sind das? Bring mal da mal was Greifbareres.
Ich bin gerade schon am Rechnen. Also, das sind 739 Stunden, das sind 30,8 Tage am Stück, die ich Musik gehört habe.
Also quasi einen Monat lang am Stück hast du nur Musik gehört.
Ja, statistisch gesehen. Länger als 90% aller anderen deutschen Spotify-NutzerInnen. Dann mein Top-Song, der von mir 54 Mal gestreamt wurde. Ich weiß, Laura schafft sowas an einem Tag, wenn es gut läuft. Aber auch, ich habe das mit meinen Freunden verglichen und auch da führt der liebe Sascha mit 114 Mal den gleichen Song.
Ja, da kommen wir der Sache schon näher, aber Leute, sorry, ganz ehrlich, das schaffe ich wirklich an einem Tag.
Ja, aber du hast auch ein anderes Hörverhalten als die meisten. Ich glaube, ich bin auf der einen Seite des Spektrums, du bist auf der anderen Seite des Spektrums.
Schreibt's mal in die Kommis, meldet euch bei uns. Wie oft könnt ihr einen Song auf Repeat hintereinander hören? Bitte gebt mir das Gefühl, dass ich nicht komplett Alien bin.
Auf jeden Fall, möchtest du vielleicht raten, welcher Song es sein könnte, hätte sein können?
Oh, ist das wieder so eine Kacke wie die Enigma-Variation oder irgendwie sowas? Kenne ich das überhaupt? Kenne ich den Song überhaupt?
Ja.
Okay, gut, warte. Okay, dann Challenge accepted. Ist es ein Song aus dem ESC-Kontext?
Nein.
Schade. Ist es ein Song, der was mit einem Film zu tun hat?
Nein. Ich kann den Tipp geben, dass ich die Band dieses Jahr live gesehen habe.
Alles klar. Okay. Ist es ein Song von Provinz?
Nein.
Ist es ein Song von den Leoniden?
Yes.
Ist es... Sleep... When you're speak. Around, speak, sleep, see no difference.
Ja, es ist L-O-V-E.
Oh, okay, das hat dieser Song verdient. Das ist ein guter Song zum Repeat hören.
Das war für mich mein Sommer-Feel-Good-Song und den habe ich öfter gehört. Wohl am meisten dieses Jahr. Darauf folgt dann, dass ich diesem Jahr 6.599 unterschiedliche Songs gestreamt habe. Und darauf kommt dann, welche Songs ich am meisten gehört habe davon. Das ist auf Platz 1, L-O-V-E von den Leoniden. Es ist auf Platz 2, ein All-Time-Favorite, nämlich Happy von Bukahara.
Oh.
Es ist auf Platz 3 etwas, was letztes Jahr auf Platz 2 war, nämlich Dreams von Fleetwood Mac, wofür Laura mich schon letztes Jahr aufgezogen hat.
Was, du hast es auch dieses Jahr weiter durchgezogen? Ich bin schockiert.
Natürlich. Letztes Jahr war es Babushka von Kate Bush. Da war es erst Kate Bush und dann kam Fleetwood Mac. Da war noch ein bisschen mehr Retro-Action am Start.
Ja, also du hast dich auf jeden Fall verbessert. Könnte auch daran liegen, dass wir dieses Jahr gemeinsam im Urlaub waren und uns sehr oft gesehen haben und uns sehr oft besucht haben. Ich würde mal sagen, da hat ein positiver Einfluss stattgefunden. Also hier dieses Kate Bush-Dings, das geht ja gar nicht mehr.
Werde ich nicht unterschreiben. Auf Platz 4 ist Look Away von Marianne Swain. Das ist die beste Sängerin, die Katzenjammer hatte. Die Klavierspielerin mit den langen, dunklen, lockigen Haaren.
Ach, das ist die eine von Katzenjammer.
Yes.
Ach, wie geil. Und die ist jetzt solo unterwegs.
Genau, die hatte schon mal ein Solo-Album, ein Solo-EP. Und jetzt hat sie aber dieses Jahr endlich nach langer Ankündigung ihr erstes Solo-Album rausgebracht. Und das ist Look Away von diesem Album. Mag ich sehr gerne. Und auf Platz 5 ist auch ein All-Time-Burner, nämlich The State of Massachusetts von den Dropkick Murphys.
Das geht immer. Die Murphys gehen immer. Wirklich wahr.
Ja, Murphys, auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit dieser Statistik. Und zwar, wie viele unterschiedliche Künstler ich dieses Jahr gehört habe. Ja, das waren 3.777 unterschiedliche Künstler.
Ja, das klingt jetzt erstmal viel. Hilf uns da mal weiter. Wie ist das so im Vergleich zu deinen Friends? Was haben die so für eine Diversität am Start?
Teilweise dreistellig.
Okay, und du bist vierstellig.
Ich bin vierstellig. Ich bin gut fast in der Mitte von vierstellig.
Alles klar.
Und ich finde die Zahl 3.777 auch sehr schön.
Ja, das hast du gut getroffen, Schatzi. Wirklich wahr.
Ja. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich ein großer Fan davon bin. Das ist eine Funktion, dass man auf einen Song geht und dann Songradio dazu auswählen kann. Und dann bringt er einem Songs, die ähnlich sind vom Feeling und vom Genre und so her. Und das mache ich verhältnismäßig oft. Das heißt, ich höre einfach auf viel... neue Künstler, die ich sonst noch nicht gehört habe, die dann jetzt so reingespült werden.
Findest du nicht auch diesen Begriff Radio für diese Funktion ultimativ irreführend? Weil wenn ich an Radio denke, ich meine, ich liebe Radio, ich höre den ganzen Tag Radio, aber deswegen kann ich auch mit allergrößter Gewissheit sagen, dass im Radio ja immer nur die 10 gleichen bzw. selben Songs gespielt werden, jede Stunde aufs Neue. Und dieses Radio bei Spotify bewirkt ja, dass du dann stundenlang einen nach dem anderen neuen Song vorgespielt bekommst, aus dem ähnlichen Genre, aber von einem anderen Künstler in.
Ich glaube, das ist so ein bisschen historisch gewachsen. Diese Funktion hat sich ja über die Zeit geändert. Spotify ist ja eine agile Firma.
Okay, jetzt kommt die Etymologie von Spotify.
Also agil bedeutet einfach, dass die sehr viel Entwicklung haben, also dass sie nicht große Major Releases haben, sondern dass die ultra viel ausprobieren. Das merkt man ja, wenn man Spotify viel verwendet. dass auf einmal das Design komplett anders aussieht, dass irgendein neuer Button aufploppt und dann aber auch nach ein paar Wochen wieder verschwindet, dass bei mir Spotify anders aussieht als jetzt bei einem Freund von mir, weil ich irgendwie ein Update gekriegt habe, der aber noch nicht. So, das ist die agile Natur von Spotify, das hat einfach was, wie man Technik entwickelt, zu tun. Das ist eine Art, mit Teams zu arbeiten. Und ich erinnere mich, als dieses Radio angefangen wurde, war das wirklich so, dass du einen Song ausgewählt hast und dann ein Player aufging, der dir dann random einfach die nächsten Songs reingespült hast. Also war wirklich, du hast es angemacht und du hättest es auch 12 Stunden laufen lassen können. Der hat einfach immer weiter Songs da reingespült. Und das hatte vom Feeling her schon sehr viel von, das ist ein Radiosender, den ich da gerade auswähle, der dann halt vielleicht nicht ganz so spezifisch war, aber der dann gesagt hat, okay, du magst Wanna Be Your Slave von Måneskin, dann kriegst du jetzt ganz viel anderen Rock in dieses Radio reingespielt, aber es hatte kein Limit. Und das hat sich dann vor ein paar Jahren geändert und jetzt ist es wirklich so, dass du dieses Song Radio aufrufst, aber da dann eine Playlist serviert bekommst mit, glaube ich, 50 Songs drauf. Das ist irgendwas relativ Grades, die dann so 3 Stunden läuft. Und wenn das Ende dieser Playlist erreicht ist, dann hört der auch tatsächlich auf. Du hast es ja sonst, dass du das einstellen kannst, dass der automatisch bei Playlists dann nachher weiterspielt mit Songs, die ähnlich sind. Und beim Songradio hört ihr dann einfach irgendwann unten auf. Das heißt, sie haben verwandelt von, das ist wie so ein Player, eine Blackbox, wo halt immer ein neuer Song reinkommt, zu, das ist jetzt einfach eine Playlist, die erstellt wird und die dann abgespielt wird, die du dann aber auch speichern könntest. Also kannst dann diese Playlist, die dir einmal erstellt wurde, konservieren. Und deswegen wirkt das jetzt halt nicht mehr so passend für Radio. Aber als sie sich das Feature mal ausgedacht haben, war das halt ein Radio und sie haben es jetzt nicht mehr umbenannt.
Ah ja, okay. Weil ich würde es eher so wie, keine Ahnung, Karussell oder irgendwie sowas nennen.
Weil das viel griffiger ist und jeder weiß, worum es sich darum handelt bei Musik.
Ja, Songkarussell, wie bei so einer Jukebox oder so. Wenn dir dieser Song gefällt, gefällt dir auch dieser Song. Und dann wird das halt so rausgepuzzelt. Wie so eine Jukebox, die durchgespielt wird. Jukebox könnte man es auch genannen. Okay, Spotify, ich werde mir dann noch, ich mache mal da ein paar Vorschläge. Ich werde
ja,
da mal was schicken.
Schreib da mal ein kleines Briefchen nach Stockholm. Mal gucken, ob sie mit dir reden.
Ja, kein Problem.
Also, auf jeden Fall habe ich 3777 KünstlerInnen gehört. Und selbstverständlich ist mein Top-Künstler in diesem Jahr Bukahara gewesen. Ich habe 753 Minuten Bukahara gehört. Das sind 12 Stunden dieses Jahr, die ich nur Bukahara gehört habe. Für Laura lächerlich, das wird sie in 3 Tagen schaffen. Für mich relativ krass. Und damit, mit meinen 753 Minuten Bukahara, die ich gehört habe, gehöre ich zu den treuesten 1% aller HörerInnen von Bukahara. Das heißt, ich habe mehr Bukahara gehört als 99% aller anderen Menschen, die Bukahara gehört haben dieses Jahr.
Ich finde, das solltest du abspeichern, als Beweis an Bukahara oder auch besser an deren Management schicken und sagen, hier, ich habe den Beweis, ich bin euer treuester Konsument, eure treueste Konsumentin, ich erwarte Freikarten für irgendwas nächstes Jahr, mindestens, inklusive Meet and Greet. Und noch mal ein Feuerzeug, bitteschön. Danke, obendrauf.
Tatsächlich sind Bukahara ja ultra cool und die haben bei ihren Konzerten, das steht auf ihrer Webseite, wenn du irgendwie die finanziellen Mittel nicht hast, aber ultra gerne Bukahara sehen möchtest oder irgendwie aus anderen Gründen, die das nicht leisten kannst, dann kannst du denen mailen und dann kannst du von denen eine Karte bekommen. Deswegen bin ich auch total dabei, ich kann mir das leisten, bei Bukahara eine Karte zu kaufen, weil die tun ja von sich aus schon genug für Leute, die eine Freikarte wirklich brauchen. Also deswegen wäre ich da raus. Man kann aber tatsächlich, es gibt dann so eine Funktion, die heißt Danke sagen und ich glaube, dann könntest du das irgendwie mit denen teilen oder irgendwie, ich habe da noch nicht drauf gedrückt, aber es gäbe dann irgendwann die Funktion, dass man das Bukahara zeigen kann, dass man total toll ist.
Ah, ich verstehe. Ja, dann mach doch irgendwie sowas. Ich will, dass du auf jeden Fall eine Prämie dafür kriegst, dass du zum Superfan ausgezeichnet wirst.
Übrigens, kleine Anekdote, ich nehme an, dass ich sie erzählen darf. Meine liebe Freundin Nicola, die auch eine sehr treue Hörerin dieses Podcastes ist, die singt in einem Chor immer mal wieder mit, die auch so größere Projektsachen machen. Das ist ein sehr guter Chor. Und die hat dieses Jahr, da war ich auch, ein Requiem und ein Et in Terra Pax gesungen zum 1. November. Das war alles sehr modern und spannend. Martin heißt der Künstler. Und damit sie das irgendwie ins Ohr bekommt, weil das alles schon irgendwie schief und modern war, hat sie sich das sehr viel auf Spotify angehört. So viel auf Spotify angehört, dass sie nicht zu den Top 1% aller Hörerinnen dieses Komponisten gehört, sondern zu den Top 0,1% der Top-Hörerinnen dieses Künstlers, dieses Komponisten. Das heißt, sie hat mehr als 99,9% aller Hörer diesen Komponisten gehört. Das werden schon nicht so wahnsinnig viele sein, weil das ist sehr nischig. Aber Nicola führt.
Ich wollte gerade fragen. Die Frage ist, wie viele Menschen hören diesen Typen überhaupt an? Schreibt es mal in die Kommis, ob ihr schon mal jemals was von Martin gehört habt.
Das kann ich dir nicht sagen. Aber Nicola gewinnt in allem. Das hat sie auch direkt weitergegeben. Das mit diesem, guck mal, da, ich, 0,1%.
Lebt dieser Typ noch?
Ich glaube, der lebt nicht mehr, nein.
Ach, schade. Also auch da leider keine Freikarten mehr vorhanden. Aber vielleicht hat er Nachfahren. Den würde ich mal schreiben. Der hat doch bestimmt irgendwelche Erben hier, wie Brecht auch. Die sollen ihr mal einen kleinen Pokal überreichen. Oder lebenslang Freitickets für alle Konzerte, wo was von ihm aufgeführt wird. So viel wird es ja schon nicht sein.
Ich kann, wenn wir gerade bei Spotify sind, ich mache ja viel Folklore-Musik und der das bei uns geleitet hat, der ist so der Großsenior der deutschen europäischen Folklore. Der hat sein eigenes Ensemble, der hat ultra viele CDs aufgenommen und der hat auch, mittlerweile sind wir bei 2800 Stücken, die er gesetzt hat. Und er ist total begeistert und total leidenschaftlich darüber, dass er diese Musik teilen möchte. Also man kann auch, wenn da jetzt nicht gerade noch irgendwelche Verlagsrechte drauf sind, kann man sich auf der Webseite vom Ensemble Rossi, heißt das, kann man sich die Noten runterladen, weil man meint, ich möchte, dass diese Musik gespielt wird. Ich möchte, dass es unter die Leute kommt, dass es nicht ausstirbt, dass man diese Folklore weiterhin spielt. Und der ist jetzt auch gerade dabei, alle Aufnahmen, die er mit seinem Ensemble gemacht hat, auf Spotify zu laden. Und er freut sich dann immer, wenn, ich meine, der Mann ist Mitte 80, wenn ihn dann irgendwie sein Enkel oder so zeigt, hier, guck mal, hier ist die Statistik, wer wohnt, wo deine Sachen gehört hast und du hast so und so viel treue monatliche Hörer. Und er kriegt auch so ein bisschen Alimente, du kriegst ja unglaublich wenig pro Stream, aber meinte ich, ach, so 40 Euro kommen da schon rum. Und das ist total schön. Und tatsächlich bei meiner besten Freundin Franzi ist auf Platz 5 das Ensemble Rossi, obwohl er erst seit ein paar Monaten die Musik auf Spotify hat. Und sie hat schon so viel davon gehört, dass es in ihre Top-Künstler gerutscht ist. Und das müssen wir ihnen das nächste Mal zeigen, wenn wir da sind. Diese, guck mal da, du gehörst zu meinen meistgehörten Künstlern.
Sehr, sehr cute. Und ja, vielleicht ist das der Punkt, wo wir natürlich auch mal ganz kurz eine kritische Note anbringen können, wo wir hier schon die ganze Zeit so glorifizierend über Spotify reden. Natürlich ist Spotify eigentlich voll der Haifischverein und bezahlt seine KünstlerInnen mega beschissen und eigentlich ist es alles mega asozial und so weiter und so fort. Das ist uns natürlich bewusst. Ich habe auch FreundInnen, die Musik machen und die ihr Zeug auch auf Spotify hochladen und Leute, also es gibt, glaube ich, also da kriegst du noch mehr Stundenlohn für eine Regieassistenzarbeit am Theater als für einen Song bei Spotify und das soll was heißen. Also das ist schon echt heftig und da muss man auch echt sagen, diese fetten Zahlen, die du gerade nennst, stehen halt dann doch trotzdem leider in keinem Vergleich zu dem, was das dann finanziell für die gespielten KünstlerInnen bedeutet.
Ja, wir können also nur sagen und an alle appellieren und das mache ich auch so, dass wenn ihr auf Spotify irgendjemanden findet und den total toll findet, dann geht doch bitte her und kauft euch das Album. Ob ihr das jetzt auf irgendeinem digitalen Weg macht, was ja ganz easy ist, man muss da ja nur ein paar Klicks machen und dann kann man sich das runterladen oder ob man dafür doch ins Plattengeschäft seines Vertrauens steppt. Aber wenn ihr da wirklich Fans für seid und Begeisterung für habt für einen Künstler und das auf Spotify entdeckt habt, was ja eine tolle Plattform ist, dann rufen wir euch hiermit damit auf, kauft euch das Album, unterstützt die Künstler auf irgendeine andere Weise, geht zu den Konzerten, zeigt ihnen, dass ihr nicht nur auf Spotify die Musik konsumiert, wo nicht so viel für die Künstler bei rumkommt.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt, Schatzi. Ich bin stolz auf dich.
Danke. So, also meine Top-Künstler sind demnach auf Platz 1 Bukahara, auf Platz 2 Owen Colfer, der Autor von Artemis Fowl, weil ich sehr viel Artemis Fowl zum Einschlafen höre.
Welcher Rocksänger ist das denn? Warum kenne ich den noch nicht?
Ein irischer. Dann kommt ein Dauerbrenner für mich, Billie Eilish. Laura wird sich schon wieder die Augen verdrehen.
Ja, ich muss ja ehrlich sagen, gut, bei Billie Eilish verstehe ich es noch ein bisschen besser. Aber diese ganzen hier, Billie Eilish und Harry Styles und Ed Sheeran, I don't get the hype. I don't get the hype. Never ever ever.
Haltet euch fest, Laura und Harry Styles sind kein gutes Paar.
No, also da verstehe ich wirklich, Billie Eilish kann ich noch ein bisschen besser verstehen. Vor allem, weil die ja auch eine krasse Persönlichkeit ist und eine coole Künstlerin. Die hat einen Style und einige Songs von ihr finde ich schon auch ganz okay. Wobei ich auch vieles von ihr einfach sehr lahm finde. Aber Harry Styles, I don't get it. Wirklich wahr, bitte schreibt es mir mal, schickt mir einen Fax und eine Brieftaube. Erklärt mir bitte mal, warum alle Welt Harry Styles so krass hart abfeiert, aber ich es einfach nicht verstehe. Okay, zurück zum Thema, aber schön, dass du auch Billie Eilish hörst, wie eine Trilliarde der anderen Menschen auf dieser Welt.
Oh yes, dann kommen die Leoniden und dann kommt Barnes Courtney, den ich... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat er mir mal reingeschaffelt, dann habe ich Laura davon erzählt. Laura war so, natürlich, ich liebe Barnes Courtney. Wenn ich mal die Räuber inszeniere, dann wird Barnes Courtney absolut gespielt werden. Glitter and Gold ist der Hammer. Also Leute, hört euch Barnes Courtney an.
Wie geil, dass du dich daran erinnerst. Das wäre nämlich das, was ich jetzt noch erzählen wollte. Ich habe Barnes Courtney, glaube ich, auch mehr durch Zufall mal entdeckt. Und liebe sie seitdem und ja, auch wenn ich mich ja eher vom Regieführen bisher ferngehalten habe, aber sollte ich jemals was inszenieren und sollten es die Räuber von Schiller sein, dann steht dafür aber sowas von der Soundtrack. Aber sowas von, ich weiß, ich habe eigentlich in meinem Kopf, ist die Inszenierung steht die schon, komplett. Und diese Songs von Barnes Courtney werden definitiv durchgängig Soundtrack sein. Hört es euch an und ihr werdet verstehen, was ich meine.
Ja, krasser Typ, krasse Stimme auf jeden Fall und sehr, sehr coole Musik. Gerade Attraction of Youth ist das, glaube ich. Nee, doch, genau, Attraction of Youth ist das Album, was Laura zu den Räubern gerne vertonen würde. Der hat es auf Platz 5 geschafft bei mir. Und dann weist einem Spotify am Ende noch eine Persönlichkeit zu mit dem wunderschönen Satz, dieses Jahr warst du vielschichtig wie eine Zwiebel. Aber im Gegensatz zu einer Zwiebel hast du richtig viel Musik gehört. Das kommt bei allen. Und dann wird dir ein Typ zugewiesen und ich bin die Abenteurerin. Du suchst immer neue Sounds, du wagst dich ins Unbekannte, bist auf der Suche nach außergewöhnlichen KünstlerInnen und den neuesten Songs. Es gibt, glaube ich, auch irgendwie Trendsetter, habe ich schon gesehen, und Zeitreisender und noch irgendwie was. Aber ich bin die Abenteurerin. Also dieses ganze Spotify-Jahresrückblick ist bis aufs Blut gegendert. Also alles, was gegendert werden kann, ist mit einem Sternchen gegendert. Deswegen ist es auch die Zeitreisende, ich weiß gar nicht, ob es Zeitreisende tatsächlich dann ist, aber es ist Abenteurerin.
Mhm. Okay, finde ich mega geil.
Und Trendsetterin. Und es ist auch immer KünstlerInnen mit Sternchen dazwischen.
Sehr, sehr brav. Okay, das muss man Spotify wieder zugutehalten, dass sie das wenigstens machen. Aber ja, geil, Schatzi, ja, dann auf ins Abenteuer. Schnapp dir deine Machete und dann immer. Let's go. So bist du unterwegs.
Ich bin immer bereit. Musikalisch, Abenteuer bin ich immer am Start.
Du bist der Indiana Jones unter den Spotify-HörerInnen.
Das fühle ich, ja, danke, das finde ich gut.
Darf man Indiana Jones eigentlich noch sagen oder ist das jetzt Ivor Jones? Wie stehen wir eigentlich dazu?
Indiana ist einfach ein Name, es ist auch ein Staat, ne? Also, man darf auch noch Indiana sagen.
Ich war mir nicht mehr sicher. Okay, gut, also es ist nicht Ivor Jones.
Nein, okay, gut. Du kannst Indy Jones sagen. Indy ist doch sein Spitzname, falls ich es glücklicher macht. Aber dann könnte es schwierig werden, dass die Leute erkennen, worum es geht.
Indiana Jones hat einen Spitznamen?
Ja, Indy, ja.
Oh Gott, Leute, ich bin sowas von raus. Also nicht, dass ich mich dafür interessieren würde.
Also Indiana Jones ist sehr, sehr weit von deinen Interessensgebieten entfernt. Außer, dass es ja, manchmal hat es auch ein bisschen was von Heist, aber das ist nicht geplant genug für Laura. Das ist ein Actionfilm, wo es um alte Artefakte geht und over the top irgendwelche Verfolgungsjagden. Da ist meine große Schwester dankend ablehnend. Vor allem, ich weiß doch schon, wie es ausgeht, wenn du direkt in den ersten 3 Sekunden erkennst, wer der Böse ist, dann findet Laura das alles langweilig.
So ist es, wirklich, da bin ich absolut raus. Übrigens, ich habe ja hier in meiner Krankheitsphase, habe ich ja hier jetzt doch versucht, mich der ein oder anderen Zerstreuung zu widmen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zutiefst enttäuscht. Ich habe wenig gefunden, was mich gut ablenken konnte und ich habe vieles auch abbrechen müssen, weil es mich nicht gecatcht hat. Und weißt du, wovon ich am meisten enttäuscht war?
Ich habe dir was zu empfehlen.
Okay, bitte, dann empfehle es mir sofort. Dann sage ich dir jetzt erstmal, wovon ich enttäuscht war. Und zwar habe ich den überaus mit Preisen überschütteten und hochgelobten Film American Hustle angefangen.
Ja.
Und nach einer Stunde gesagt, sorry.
Ja,
aber die einzig guten Szenen waren die, wo eine komplett durchgeknallte Jennifer Lawrence irgendwelche Sachen in die Mikrowelle steckt und dann explodieren. Also die fand ich noch geil, ihre Rolle.
Du hast deinen inneren Vigald Boning also gechannelt und Mikrowellen ermordet.
Yes, da gibt es wirklich eine Szene, die ist mega geil, wo sie so eine Fertigessen in so einer Aluminiumschale in die Mikrowelle reinstellt, in so einen neuen Ofen, den ihr Mann, dieser Protagonist, da gekauft hat und ihr gesagt hat, da darf keine Aluminium rein. Und sie nur so, da darf kein Aluminium rein, da darf kein Aluminium rein, am Arsch. Stellt es so in die Mikrowelle, macht sie an und dann explodiert alles und die Küche fackelt ab. Das habe ich kurz gefeiert. Aber ansonsten, ich muss wirklich sagen, ich habe nach einer Stunde diesen Film ausgeschaltet und dachte mir, ich habe keinerlei Interesse daran, wie es weitergeht. Warum sollte ich meine Zeit weiterhin verschwenden, diesen Film anzuschauen? Und das hat mich so traurig gemacht, weil ich mir so viel erhofft hatte von diesem Film, weil der doch so hoch gelobt war.
Ich habe ihn nicht gesehen, das hat mich nie wirklich angemacht. Aber ich habe eine Empfehlung für dich. Jetzt sind wir beim Streaming-Dienst unseres Vertrauens gelandet und der hat jetzt so eine Unterkategorie, wo man was kostenlos mit Werbung angucken kann, wo du dann so einen Spot noch vor angucken kannst, wie auf YouTube. Und da gibt es etwas, was ich im Entertainment-Portal der Deutschen Bahn mal geguckt habe und fasziniert war ohne Ende und es sehr gut war. Und zwar heißt es The Bletchley Circle. Und da geht es um die Frauen, die im Bletchley Park gearbeitet haben, weißt du, zur Enigma-Verschlüsselung, die sich dann zusammentun, um Kriminalfälle zu lösen, Geheimnisse zu lösen. Es gibt eine erste Staffel, die habe ich nicht gesehen, die hat 3 Folgen und dann gibt es eine zweite Staffel, die hat 4 Folgen und ich habe 3,5 davon auf meiner Zugfahrt komplett durchgebinged, weil ich es wahnsinnig faszinierend fand, die dann zusammen Fälle aufdecken, aber das hängt so alles zusammen. Sehr, sehr coole, taffe Frauen in der Nachkriegszeit in England, die wahnsinnig smart Kriminalsachen lösen. Guck's dir an. Das ist grandios.
Okay, klingt geil. Kannst du mir es bitte nochmal buchstabieren? Ich habe kein Wort verstanden außer Circle.
The Bletchley Circle. Bletchley. Das kannst du auch gerne rausschneiden. So.
Das bleibt hier alles drin. Wir sind hier ein Service-Podcast, damit ihr hier auch alle mitschreiben konntet. Also ich habe es jetzt notiert. Ich check das Wort immer noch nicht. Aber wie ich gehört habe, ist es scheinbar ein Eigenname von einem Park oder so. Also muss man es vielleicht auch nicht kennen.
Genau, Bletchley Park ist da, wo sie die Enigma entschlüsselt haben.
Cool, alles klar. Werde ich mir angucken, aber sowas von. Im Streamingdienst unseres Vertrauens mit dem großen A.
Genau, und da gibt es jetzt diese Unterkategorie kostenlos mit Werbung. Aber ich glaube, wenn du einfach danach suchst, dann müsstest du das auch angezeigt bekommen.
Sehr, sehr geil. Werde ich mir anschauen. So, Schatzi, die einzigen 2 Sachen, die ich in den letzten Tagen geschaut habe und wirklich weiterempfehlen kann, wären folgende. Und die zweite wird auch direkt zu deiner Quizfrage führen. Und zwar, Achtung, Triggerwarnung wegen Alice Schwarzer. Aber es geht um Alice Schwarzer. Und egal ja, wie kritisiabel, gibt es dieses Wort, keine Ahnung, wie umstritten,
kritisierbar.
Wie kritisierbar diese Person, diese Frau inzwischen heutzutage sein mag oder auch ist. Auch sie hat eine bewegende Biografie, die ganz interessant ist und die vor allem auch äußerst gut verfilmt wurde mit einer grandiosen Schauspielerin.
Wir sind da gar nicht irgendwie parteiisch.
Die wir zufällig vielleicht auch ein kleines bisschen persönlich kennen und natürlich habe ich es auch nur deswegen angeschaut, deswegen kann ich es nicht ganz objektiv beurteilen, wie gut das wirklich ist. Aber Leute, ich hau's jetzt einfach mal raus. Es gibt gerade in der ARD-Mediathek, es gibt natürlich auch noch ZDF und Arte, aber in diesem Fall ist es die ARD-Mediathek, gibt es gerade einen Zweiteiler mit dem Titel Alice, glaube ich einfach nur.
Alice glaube ich.
Alice.
Ja.
Und gespielt wird das Ganze, also es wird natürlich, es geht um die Biografie von Alice Schwarzer und zwar sozusagen in den jungen Jahren, also wie sie als Au-pair nach Paris kommt, da fängt das Ganze an, bis hin zu, ja, ich spoilere jetzt einfach mal das Ende. Es endet damit, wie die erste Ausgabe der Emma rauskommt. So, und dieser ganze Weg dazwischen, der wird in zwei Teilen erzählt und wird grandios gespielt von Nina Gummig, die das wirklich ganz, ganz fabelhaft macht und ich deswegen das allein schon großartig fand, einfach diese tolle Schauspielerin 2 Stunden oder länger jeweils, so Spielfilmlänge, dabei zuzuschauen, wie sie da Alice Schwarzers Werdegang performt. Aber auch generell ist das Ding ganz cool besetzt und ich finde auch ganz cool verfilmt und ich fand es irgendwie spannend. Also ich fand es irgendwie spannend, da so einzutauchen in diesen Zeitraum, der da so erzählt wird. Und das wäre eine Empfehlung meinerseits. Und die andere Empfehlung wäre tatsächlich ein kleines Format, was es auch gerade in der ARD-Mediathek gibt. Ihr merkt schon, wir sind hier super nachhaltig unterwegs. Und zwar handelt es sich dabei um Stand Up for Art, eine Reihe, in der die Moderatorin Ariana Barbouri jedes Mal in einer anderen Ausstellung ist und sich dort mit einem Comedian-Person der Öffentlichkeit trifft und die gemeinsam diese Ausstellung erkunden. Und das ist jedes Mal halt zu einem anderen Künstler, einer anderen Künstlerin und natürlich taucht man dann auch noch so ein bisschen ein in das Leben und die Arbeit, die Werke dieser Person. Zwischendurch treten dann auch noch so ein paar Stand-up-Comedians, Nachwuchs-Stand-up-Comedians der deutschen Comedian-Szene auf in dieser Location. Das war auch immer mit Live-Publikum. Ich sag mal so, auf die hätte ich verzichten können. Da könnt ihr ja mal vorspulen. Aber diese Sache, wenn Ariana Barbouri da mit ihrem Gast oder ihrer Gästin durch diese Ausstellung läuft und man so ein bisschen mehr auch nochmal über diese KünstlerInnen erfährt, das fand ich ganz cool. Die waren da zum Beispiel bei Banksy, dann waren sie bei Frida Kahlo. Das fand ich äußerst interessant, weil ich erschreckend wenig über Frida Kahlos Leben wusste bis zu diesem Zeitpunkt.
Echt? Es gibt schon einen Grund, warum sie so verbittert war.
Ja, ich wusste gar nichts, jetzt weiß ich alles. Cool. Naja, ja, von wegen Unfall und bla bla. Und die war einfach mega crank und hatte nur Schmerzen. Das war einfach alles grauenvoll. Naja, dann, wo waren sie noch? Bei Van Gogh.
Waren sie bei Van Gogh nicht auch, ja?
Van Gogh waren sie. Dann waren sie noch bei, hier, der Typ, der alles eingepackt hat mit seiner Frau. Christo und Jean-Claude. Jean-Claude, seine Frau. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass er noch immer eine Frau dabei hatte, die Jean-Claude heißt und man einfach nichts von ihr weiß, weil immer heißt es immer nur Christo, der was eingepackt hat. Und dann noch der letzte und dazu habe ich auch eine passende Quizfrage für dich dabei, Schatzi, nämlich Monet.
Monet.
The Master of Seerosen. Yes, Monet. Nicht zu verwechseln mit Manet.
Yes, The Master of Impressionism and Seerosen. Ja, ich habe da neulich erst einen Beitrag darüber gesehen, wie man Manet und Monet unterscheiden kann. Fängt schon dabei an, dass Monet krasser Impressionist war und sehr viel Landschaften gemalt hat. Und Manet hauptsächlich Menschen gemalt haben und die Gesichter gut zu erkennen waren. Und das ist bei Monet so gar nicht der Fall. Das ist ja alles mehr Blobs und wenn, dann siehst du irgendwelche Sommerhüte und Sonnenschirme. Da kann man die schon unterscheiden. Aber sie klingen natürlich sehr gleich.
So sieht's aus. Und bevor ich noch heiserer werde und um mein Stimmchen ganz bald wieder zu schonen, schieße ich jetzt einfach los mit meiner Quizfrage zu Monet. In diesem Sinne, Schatzi, hast du dein Sonnenschirmchen in der einen Hand? Und ja. Hast du den Seerosenteich direkt vor dir und blickst du auf eine verwaschene Landschaft im Sonnenuntergang, dann bist du perfekt vorbereitet.
Selbstverständlich.
Deine jetzige Quizfrage. Es gibt nur 3 Möglichkeiten, das sind jetzt Aussagen über Monet, es gibt nicht irgendwie bla 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 und dann A, B, C, ich schieß gleich los mit A, also pass gut auf, Schatzi. A.
Ja.
Monet hatte ein gestörtes Temperaturempfinden und fror auch bei hohen Temperaturen. Oder B. Monet konnte nach einer Augenoperation UV-Strahlen wahrnehmen. Oder C. Monet war Synästhetiker und konnte Farben hören. Tja, Schatzi, A, B oder C?
Zu B möchte ich wie immer Kevin zitieren. Das geht doch gar nicht. Kannst mir auch nicht erzählen, dass sie im 18. Jahrhundert irgendwas am Auge rumgepusht haben. Die wussten noch gar nicht, was UV-Strahlen sind damals. Das wurde erst irgendwie um die Jahrtausendwende, glaube ich, rausgefunden. Und nein, du kannst das nicht sehen. Auch wenn die da irgendwas ins Auge gerammt haben, wer das nicht sehen haben können. Deswegen, das geht doch gar nicht, behaupte ich jetzt mal kategorisch. Was war A nochmal?
A war das Laura Wilmeroth-Syndrom, nämlich, dass er ein gestörtes Temperaturempfinden hat.
Ja, okay. Auch ja.
Im Sommer gefroren.
Also für mich am plausibelsten, wie er gemalt hat und was es für ein Typ war, nehme ich jetzt einfach C. Wir haben, glaube ich, schon eine ganze Folge über Synästhesie gemacht. Synästhesie ist gleichzeitiges Wahrnehmen von zwei unterschiedlichen Sinneseindrücken, ausgelöst durch Dinge, dass man Sachen miteinander verbindet. Laura und ich verbinden Zahlen mit Farben. Also wenn wir eine Zahl angucken, sehen wir auch eine Farbe. Das ist zum Beispiel Synästhesie. Und es würde für mich sehr viel Sinn machen, dass ein Maler, der impressionistisch malt, auch Synästhet war.
Also, Schatzi entscheidet sich nach kategorischem Ausschließen für Antwortmöglichkeit Nummer C, nämlich dass Monet Synästhetiker war und Farben hören konnte. Also, ich sag mal so. Mit Antwortmöglichkeit Nummer A fühle ich mich natürlich auch sehr vertraut, weil das ist einfach quasi das, was ich habe. Da ich das ja aber schon habe und das für außergewöhnlich genug halte und mich wenig mit Monet verbunden fühle, hätte ich das trotzdem auch ausgeschlossen, weil ich dachte, nee, diese Störung, die habe ich mal schön für mich alleine. Das haben sie sich bei mir abgeschaut, die Redaktion, das hatte Monet nicht. Und dem ist auch so. Also Monet war Gott sei Dank nicht auch bei hohen Temperaturen kalt. Jetzt zu C. Ich hätte, genau wie du, auch sofort darauf getippt. Zum einen, weil ich mich damit natürlich auch sehr verbunden fühle, weil wir das ja auch haben. Wir hören zwar keine Farben, aber wir haben Farben für Zahlen, wenn auch unterschiedliche. Ich sage immer noch, die 5 ist blau, aber egal.
Die 5 ist immer blau, darüber sind wir uns einig.
Und die 2 ist rot, kirschrot. Und die 9 ist braun und die 8 ist schwarz.
Nein.
Und da gibt es auch nicht dran zu rütteln.
Ja, schon klar.
Nun ja, auf jeden Fall dachte ich mir, na klar, als Künstler, als Maler, wer ist da nicht Synästhetiker? Deswegen hätte ich auch sofort Antwortmöglichkeit Nummer C eingeloggt. Tja, jetzt muss man aber nochmal um die sofort ausgeschlossene Antwortmöglichkeit Nummer B mit hier dem von wegen Operation und so weiter, muss man schon zugute halten, dass wir doch eigentlich spätestens seit der Medicus-Verfilmung wissen, dass schon im Mittelalter der graue Star operiert werden konnte und zwar erfolgreich operiert.
Naja, also ein Starrstich ist sehr weit von einer erfolgreichen OP entfernt. Die sind da wirklich hergegangen und haben die Linse einfach gelöst und mit einem Metallding nach unten weggedrückt, dass die nicht mehr da war. Und dann konntest du wieder klar sehen, aber es war halt keine Linse mehr in deinem Auge. Also geil war es jetzt auch nicht. Aber besser als nur einen Schleier zu sehen.
Tja, so ist es. Und ich sag mal so, nachdem ich dank dieser Ausstellungsdokumentation erfahren habe, dass Monet fast 15 Jahre seiner Schaffenszeit so gut wie nichts gesehen hat, Leute.
Ja, so sehen seine Gemälde auch
aus.
Ja,
genau das dachte ich mir auch. Ich dachte wirklich auch, ganz ehrlich, davor dachte ich immer so, was zur Hölle ist das? Warum? Und jetzt denke ich so, alles klar, ich verstehe es. Wenn ich nicht sehen würde, ich glaube, genauso würde ich auch malen. Tja, Schatzi, und es tut mir leid zu sagen, aber genau das, was du leider kategorisch ausgeschlossen hast, ist
verdammt
die richtige Antwort.
Aber
die
das geht doch gar nicht.
Präsentiere. Claude Monet litt 15 Jahre lang unter dem grauen Star.
Okay, aber warum hat er damit dann jetzt UV-Licht gesehen? Weil er keine Linse mehr hatte und da kommt es ungefiltert durch?
Dazu kann ich gleich nichts sagen. Ich kann nur so viel sagen, er war quasi der Beethoven unter den Malern. Während Beethoven
sehr
komponiert
schön
hat, ohne etwas zu hören, hat Monet gemalt, ohne etwas zu sehen.
hat der Mann verwaschene Bilder gemalt. Ja. Also es passte schon, der hat ja quasi das gemalt, was er gesehen hat.
Ja, nämlich nichts. So viel zu Impressionismus. Oh mein Gott, es macht einfach alles Sinn. Mein Geschmack ist es trotzdem nicht. Sorry to say, aber egal.
Ich mag Monet schon ganz gerne, aber es ist jetzt nicht, ich könnte 100 Jahre vor den gelben Seerosen stehen und es anstarren. Das, so viel gibt es mir jetzt auch wieder nicht.
Ich bin eine klare Person, ich mag klare Ansagen, deswegen mag ich eher sowas wie Dalí. Dalí finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Ja, damit kann ich mehr anfangen. Aber egal, darum sollte es
also
nicht gehen.
Also Surrealismus for life für dich.
Surrealismus for life, finde ich geil. Zurück zum Thema. Und zwar 1923, weit nach dem Mittelalter, entschloss er sich, die Linse seines rechten Auges entfernen zu lassen. Problem gelöst, grauer Star, away. Aber anschließend konnte Claude Monet nach seiner Augenoperation UV-Strahlung wahrnehmen. Und wie das geht, habe ich auch durch exzessive Befragung meiner Suchmaschine im Internet nicht herausfinden können. Es wurde auch leider in dieser Quiz-Sendung, beziehungsweise das war...
Ich bilde mir ein, dass es nicht geht.
Dann würde ich dich bitten, an die Redaktion von Stand Up for Art oder auch an Ariana Barbouri direkt zu schreiben.
Ich schreibe an Ariana eine DM.
Wobei ich fürchte, dass die damit auch wenig zu tun hat, weil das war so eine Gag. Das ist immer, wenn sie dann mit ihren Leuten durch diese Ausstellung läuft, na, die müssen ja auch unterhalten werden. Du kannst ja nicht die ganze Zeit nur Bilder angucken. Das wird ja auch auf die Dauer langweilig. Und dann haben die immer so Spiele gemacht, so Quizfragen und so. Und da war Janine Michaelsen als Gast und die beiden haben diese Fragen beantworten sollen. Das heißt, die hatten selber keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, dass du UV-Strahlung nicht sehen kannst. Ich glaube, dafür haben wir einfach nicht die Fähigkeiten, sonst würden das ja mehr Menschen können. Das ist ja, wenn dann, ein Nervending. Also, strange, aber dass der arme Mann einen grauen Star hatte und sich dann hat den Star stechen lassen, okay, das sehe ich ein. Wieder was gelernt. Yes.
Makes sense, war für mich auch die interessantere Erkenntnis. Und ansonsten zweifelt Schatzi einfach mal die Antwort meiner Quizfrage an. Auch das ist ein historisches Ereignis der heutigen Frage.
Ja, also wenn du das nicht hast, ergoogelt bekommen mit, und du hast sonst, du kennst ja in den obskursten Ecken irgendwelche Artikel von irgendeinem ruhmheischenden Schreiber des Südkoreas und du hast dazu nichts gefunden, dann wird das wohl schon nicht der Realität entsprechen.
Ja, ich habe halt sowas gegoogelt wie sieht UV-Strahlung aus? Wie kann man UV-Strahlung anschauen? Oder irgendwie sowas.
Ja, you can't.
Da wurde mir dann nur irgendwelche physikalischen Formeln erklärt und da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf weiterzulesen.
Ja, also es gibt, glaube ich, so zum Beispiel so Aufkleber, die du dir auf die Haut kleben kannst und dann Sonnencreme drüber machst und die werden dann dunkel, wenn da zu viel UV-Strahlung draufkommt. Also du kannst es sichtbar machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du es ohne irgendwie spezielle Linsen nicht sehen kannst.
In diesem Sinne. Meldet euch, wenn ihr da genauere Infos habt. Ansonsten, ich schmeiß jetzt mal noch die nächste Portion Antibiotikum ein. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder in gesünderen Zuständen wiederhören. Schatzi wird uns von Salzburg erzählen. Bringen wir was Geiles mit. Das wäre mir ein Anliegen, Schatzi. Ansonsten gucke ich jetzt mal, ob in meinem Nikolaus-Stiefelchen noch was anderes liegt als eine Antibiotika-Tablette und
Tollkirschen.
Und ein paar Tollkirschentropfen. Und in diesem Sinne bin ich einfach raus. Leute, ich bin raus mit allen meinen Seiten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, es wäre mir ein Anliegen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Dann musst du mir jetzt ganz kurz noch die Frage beantworten. Magst du Mozartkugeln?
Ja. Also es gibt Süßigkeiten, die ich lieber mag als Mozartkugeln, aber weil es, glaube ich, in Salzburg...
You know, when in Salzburg.
Dann bringen wir Mozartkugeln mit. Please.
Alles klar. Das kriegen wir hin. In diesem Sinne, ich hoffe, ich komme gesund und erholt aus dem Urlaub zurück und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.